Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Eine Opernpremiere haben wir im Programm, eine Theaterpremiere und eine Fotoausstellung. Zuerst aber dies. Zur Stunde ist Gipfel im Kanzleramt zur Fachkräfteeinwanderung. Also nicht Fachkräfteeinwanderung ins Kanzleramt, obwohl das auch durchaus Thema sein könnte. Kanzlerin Angela Merkel bespricht nämlich mit Unternehmen, Gewerkschaften, Ländervertretern, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirksam werden kann. Am 1. März 2020 soll es in Kraft treten. Was bedeutet das eigentlich für die Kultur in Deutschland? Nehmen wir mal den Bühnenverein. Da sind über 200 Theater und über 30 Sinfonieorchester organisiert. Und wir haben Marc Grandmontagne, den Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, gefragt. Auf ihrer Website bühnenjobs.de, da finde ich heute 689 offene Stellen. Frage also, bleibt die deutsche Bühne bald leer wegen Fachkräftemangel? Haben Sie Fachkräftemangel?
Ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Gott sei Dank nicht in allen Bereichen. Wir haben keinen Fachkräftemangel im künstlerischen Bereich, aber wir haben einen insbesondere im technischen und auch im administrativen Bereich.
Auf welche Berufsfelder erstreckt sich das? Klären Sie uns doch mal auf.
Also es gibt eine Menge theaterspezifische Berufe in Technikwerkstätten und Verwaltungen und von denen sind einige jetzt sozusagen im grünen Bereich, aber einige auch im roten Bereich. Also wir haben insbesondere eine große Nachfrage im Bereich Meister für Veranstaltungstechnik, also Bühnenmeister, Beleuchtungsmeister und auch in Ton und Licht manchmal. Also da merkt man einfach, uns werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Jahre 50% aller angestellten Meister aus Altersgründen verlassen. Also die werden in Ruhestand gehen und wir stehen im Moment ein bisschen vor dem Problem, dass wir nicht wissen, wie wir diesen Bedarf decken sollen. Wir sind gezwungen, den natürlich zu decken. Es könnte andernfalls passieren, dass eben der Vorhang zubleibt und nicht aufgeht.
Ich höre raus, Bühnen beschäftigen nicht nur, Bühnen bilden ja auch aus. Also ja. Mir fallen die klassischen Handwerksberufe ein, wie Schreiner, Schlosser, Elektriker, Schneider vielleicht auch noch, was so traditionelle Berufsbilder angeht. Aber es gibt ja die Spezialberufsbilder mit den veränderten Anforderungen auch. Das betrifft nicht nur Maskenbildner, sondern eben auch Eventmanager, technische Berufe, hochqualifizierte Audio-, Lichttechniker. Sie haben es schon erwähnt. Können Sie die selber ausbilden? Schaffen Sie das?
Nein, also jedenfalls nicht ausreichend. Man muss halt sagen, in der Tat, es gibt eine Menge von Berufen am Theater, die auch übrigens nur noch am Theater ausgebildet werden und nirgendwo sonst. Also denken Sie an Berufe wie Gewandmeister oder Modist, aber auch Schuhmacher. Das sind alles Dinge, die Sie auf dem Markt immer weniger finden, die aber hochnotwendig sind. Die Absolventen, die aus dem Theater kommen, haben auch natürlich gute Chancen in der freien Wirtschaft, die in der Regel besser bezahlen kann als wir. Und das ist auch schon eben ein Teil des Problems. Also die Bezahlung und die strukturellen Voraussetzungen, gerade der kleinen und mittleren Theater, das ist in der Tat ein Problem.
So etwas wie eine Anwerbestrategie, der sich dann erstreckt auf Visa-Erleichterungen für Arbeitskräfte, Deutschkurse und so weiter, sowas gibt es bei Ihnen noch gar nicht, oder?
Ja und nein. Also natürlich gibt es schon auch Werbestrategien, um zu sagen, kommt zu uns am Theater und arbeitet, aber es gibt in der Tat viel Nichtwissen. Also, dass ein Theater ein Arbeitsort, aber auch ein Ausbildungsort für viele Berufe ist, ist etwas, was wir, glaube ich, deutlicher kommunizieren sollten in der Öffentlichkeit als bisher. Da müssen wir auch zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit natürlich zusammenarbeiten. Wir bündeln da auch innerhalb der Szene die Kräfte. Also, wir arbeiten sehr stark mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, der DTAG, zusammen. Wir haben zusammen mit dem Bühnenverein eine Arbeitsgruppe Fachkräftemangel, die tatsächlich besetzt mit Delegierten aus beiden Verbänden an ganz konkreten Maßnahmen arbeiten, um das Problem erstmal zu analysieren, zu umfassen, aber dann auch eben Gegenstrategien und Maßnahmen zu besprechen. Wir haben jetzt bei der letzten Jahreshauptversammlung im Sommer im Vorlauf eine große Umfrage gemacht zu diesem Thema und es haben sich 88 Theater zurückgemeldet, was wirklich wahnsinnig ist. Und wir haben zu all diesen theaterspezifischen Berufen eben in Technik, Werkstätten und Verwaltung, also von der Fachkraft für Veranstaltungstechnik, dem Bühnentechniker, dem Beleuchter über den Dekorateur, den Rüstmeister, den Bühnenplastiker, den Schneider, den Schuhmacher, den IT-Mitarbeiter, mal so eine kleine Skizze gemacht und den langfristig kumulierten Bedarf bis 2030 versucht einzuschätzen. Und da gibt es eben Bedarf von über 2.500 Stellen, insbesondere bei den Beleuchtern 272 Stellen. Es gibt über 130 Stellen bei den Requisiteuren, es gibt 140 Darmschneider, die gebraucht werden und so fort. Also man kann sehen, das ist eine ganze Menge und das werden wir aus eigenen Kräften nicht stemmen können im Betrieb. Und unsere Bitte wäre, wenn Sie es konkret haben wollten, also wir wollen insbesondere diese Probleme des Meistermangels oder des Meisterinnenmangels auf die Spur kommen. Und da wäre es ganz wichtig, dass wir zu den bestehenden Förderprogrammen, die es gibt über die Europäische Union, also über den Europäischen Sozialfonds und die Bundesländer jetzt irgendwie Mittel bereitstellen von der Bundesregierung, die es den kleinen und mittleren Theatern insbesondere erlauben, sozusagen Menschen, die schon im System drin sind, weiter zu qualifizieren für den Meister. Also das wäre so die Strategie. Da würden wir uns ein Entgegenkommen wünschen. Das würde den kleinen und den mittleren Häusern ausgesprochen helfen.
Sagt Marc Grandmontagnier, ist Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins. Wir haben über den Fachkräftemangel auch an deutschen Bühnen gesprochen. Über den Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit, innen wie außen, da hat der Komponist Stanisław Moniuszko 1858 eine Art polnische Nationaloper geschrieben. Sie heißt Halka. Die Oper zeigt das Ende einer tragischen Liebesgeschichte zwischen dem reichen Gutsherrn Janusz und dem Dienstmädchen Halka. Die soziale Situation der polnischen Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts und die alte Feudalstruktur kommt in der Oper zur Sprache. Hierarchie und Leibeigenschaft sind Themen, wie aber auch Volkstänze. Moniuszko war ein kinderreicher, schlecht bezahlter Kapellmeister in Wilna, der auch sehr viele Lieder geschrieben hatte. Zuerst hatte Halka nur zwei Akte, keiner wollte sie aufgrund ihres explosiven Inhalts damals aufführen. Jörn Florian Fuchs indes meint, dass das selten gespielte Werk durchaus häufiger zu sehen sein soll und eben nicht nur am Theater an der Wien.
Stanisław Moniuszko braucht keine fünf Takte, da packt er uns schon. Und er hat unsere volle Aufmerksamkeit vier gut gebaute Akte lang. Man kommt nach dieser fulminanten Entdeckung wirklich ins Grübeln. Warum spielt kaum jemand diese originelle, nach der Bühne geradezu lechzende Musik? Na gut, die Geschichte mag ein wenig simpel wirken. Doch wenn man sie gut in Szene setzt, entwickelt sie archetypische Wucht. Glücklicherweise zeigt Regisseur Mario Strzelinski die teilweise regelrecht filmisch-thrillerhafte Handlung weder als bunten Kostümschinken noch als exaltierten Gegenwartskommentar. Strzelinski verlegt alles in ein Hotel im Polen der 1970er Jahre. Dort arbeitet Halka als Zimmermädchen. Corinne Winters spielt und singt das verlorene Trauerwesen mit überwältigender Intensität. Pickfeine, aber letztlich arg prollige Herren amüsieren sich mit blondierten Girlies. Man groovt und moved im Stil der Zeit, ergeht sich ab und an aber auch in klassischen Volkstänzen. Mit großer Kraft und unter wirkungsvollem Einsatz der Drehbühne laufen die Szenen und Konflikte ab. Die Räume werden manchmal erweitert durch Videoprojektion, rasch gefolgt von konzentrierten intimen Momenten. Kalt wirkt das Ganze. In einer konsequent durchgehaltenen Schwarz-Weiß-Ästhetik sorgen eigentlich nur die blonden Amüsierdamen nebst ein paar semmelblonden Partyjungs für Kontrast, wobei ziemlich eiskalte Erotik versprüht wird. Bei der Uraufführung verstand das Publikum einige sehr direkte Anspielungen auf polnische Bauernaufstände. Heute ist das natürlich vor allem in Wien überhaupt nicht präsent. Mario Strzelinski lässt an mehreren Stellen elektronische Sounds erklingen und dazu einen verbrannten Birkenwald auftauchen. Eine Szene erinnert an ein Gefangenenlager. So viel oder auch so wenig Symbolik reicht völlig aus und ist zudem ein wirksamer Kontrapunkt zu Moniuszkos oft wirbelnd auftrumpfender Musik. Der Komponist versuchte ja aus diversen Quellen und Nationen einen neuen Volksliedton zu schaffen und diesen in eine große Oper einzubetten, was ihm wirklich auch gelungen ist. Am Pult des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien steht Lukasz Borowicz und der präsentiert uns eine klangliche Zauberkiste voller Kostbarkeiten. Wahnwitzig laut und überdreht tönt das, dann wieder schluchzend melancholisch, einfach eine Wonne. Der Arnold-Schönberg-Chor ist eine weitere Spitzenzutat dieser so gelungenen Premiere. Tomasz Konieczny gibt den eitlen, bösen Janusz. Seine Stimme wirkt eigentlich zu groß fürs doch eher kleine Theater an der Wien. Wenn man Piotr Beczawa sieht und hört, versteht man nicht wirklich, warum Halka an ihm so gar nichts findet. Beczawa verleiht der Figur des Halka umsorgenden platonischen Freundes Jontek eine solche Würde und Wahrhaftigkeit, dass er vom Publikum zu Recht am meisten bejubelt wurde. Wie überhaupt das ganze Stück gut ankam und man sich beeilen muss, um noch Karten für die nächsten Vorstellungen zu bekommen, bevor die Produktion nach Warschau weiterreist. Wir aber hoffen, dass Halka keine Spielplan-Eintagspflege bleibt.
Publikum und Rätseln sind begeistert. Jörn Florian Fuchs über Halka am Theater an der Wien war das. Wir bleiben der Bühne verbunden, wechseln zur Sprechbühne. René Polesch, der ist das, was man einen produktiven, vielbeschäftigten Theaterautor und Regisseur nennt. Ab 2021 übernimmt er die Berliner Volksbühne. Erfolgreich ist er gerade auch an der Revuebühne der Hauptstadt, nämlich am Friedrichstadtpalast. Eigentlich ist er seit einem Jahr mit dem Deutschen Theater verbunden. Dort steht nämlich jetzt seine neueste Inszenierung auf dem Spielplan, die heißt kurz Donner. Ein Stück für 5 Darsteller über das Theatermachen im Geiste Bertolt Brechts. Und Barbara Behrendt sah das.
Die Drehbühne wirkt wie eine große Torte, durch Sperrholzwände in einzelne Stücke geschnitten. Das schmalste Stück trägt Backsteinoptik, als gehörten die Wände zu Reihenhäusern, durch die eine kleine Straße führt. Wie gemacht für die Spielerinnen und Spieler, den Kern des Abends wortreich auszubreiten. Bertolt Brechts sogenannte Straßenszene, mithilfe derer er sein episches Theater erklärte. Wenn der Zeuge eines Verkehrsunfalls dessen Hergang zu erzählen, darzustellen, zu wiederholen versuche, so Brecht, das sei episches Theater.
Die Straßenszene ist die Grundform großen Theaters. Solange man das nicht verstanden hat, kann man alles Folgende auch nicht verstehen.
In der Straßenszene ging es in etwa um die Frage, warum stehe ich hier, warum sind die hier, warum habe ich so komische Bewegung.
Was Brecht für Polischs Theater der Repräsentationskritik bedeutet, darum kreisen die folgenden 1,5 Stunden. Zwar sollte das Stück eigentlich eine Reminiszenz an die amerikanische Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway werden, daher die Donna im Titel, doch viel mehr als ein paar Hinweise auf den sich transformierenden Menschen der Zukunft in Haraways Werk ist davon nicht übrig geblieben. Erste Autorin eines Abends ist aber, so beschreibt es Polesch selbst, die Bühnenbildnerin. In diesem Fall Anna Fiebrock, Christoph Marthalers Lieblingsbühnenkünstlerin. Sie gibt die Dreh- und Angelpunkte vor. Die meisten Wände sind hier mit den Rückseiten zum Publikum aufgestellt, als befände man sich hinter der Bühne. Sichtblockaden, hinter denen die Spieler komplett verschwinden können. Auf einer dieser Rückseiten spielt Martin Wuttke, einer der Stars der Inszenierung, einen Schauspieler, der den besten Shakespeare-Lear der Welt geben kann. Allerdings nur in der Küche und unter der Dusche, ohne Publikum.
Warum stehen die Zuschauer plötzlich in den Kulissen? Weil Harry den Lear nur auf der Bühne ohne Zuschauer spielen kann, für sich
eben. Weil Harry den Lear das erste Mal sprechen hören unter der Dusche. Ich glaube, es war in Italien. Und ich dachte, oh mein Gott. Das ist der beste Lehrer, den ich jemals gehört habe. Und deswegen habe ich wirklich eine Menge gehört. Aber er ist leider auch der Einzige,
Martin Wuttke und Milan Peschel gehören zu jenen Spielern, die das sprichwörtliche Telefonbuch vorlesen können. Ihnen zuzusehen ist immer eine Freude. Hier wirken sie allerdings eher unterfordert. Sie stehen oder sitzen mit Judith Hofmann, Jeremy Mockridge und Bernd Moss an der Rampe herum und referieren wieder und wieder Brecht, ohne dabei weit übers Theater hinauszuweisen. Der Abend bleibt eine Insider-Veranstaltung, bei der Polesch übers eigene Schaffen sinniert und selbstreferenzielle Volksbühnen-Gags einbaut. Immerhin 1-2 heitere Spielszenen gibt es. Etwa, wenn sich die Bühne dreht und wir auf 3 große Pappautos schauen, die plötzlich aufstehen und sich als Wuttke, Peschel und Mockridge entpuppen. Sie haben es gewagt, sich mit ihrer Rolle, der des Autos, zu identifizieren und sogar zur Maschine zu transformieren. Eine Anspielung auf den Actionfilm Transformer und Donna Haraway.
Weißt du was, wir sind schon ein ziemlich schrecklicher Unfall, wir beide.
Weißt du, wenn ich über uns nachdenke, dann bin ich natürlich auch sofort entmutigt. Also vor allem, wenn du vor mir auftauchst und ich sehe so gar nichts mehr. Wenn du mich ansiehst und das nur noch ein Hundertstel von einem Interesse.
Ja, aber das ist das epische Theater.
Harry, bitte, hör doch mal auf mit dem epischen Theater. Du kannst doch den völligen Verlust von Leidenschaft zwischen uns nicht rechtfertigen mit dem epischen Theater. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier auf der Straße und du machst mir eine Szene.
Auch ein paar schöne Bonmots über die Einsamkeit, das Vergessenwerden, den Sinn von Freundschaft fallen hier und da. Doch Funken schlägt das selten. Die Inszenierung weist über den reinen Theaterkosmos kaum hinaus. Für Regiestudenten, Theaterwissenschaftler und eingefleischte Polish-Fans mag das interessant sein, aber dem normalen Zuschauer kann der Blick in die Diskurswerkstatt kaum etwas erzählen. Bei aller routinierter Polish-Boulevard-Komik langweilt das zunehmend. Kein Vergleich also zu dem menschlichen, herzerwärmenden Abend, den René Polish mit Fabian Hinrichs im Herbst am Friedrichstadtpalast inszeniert hat.
Das meint Barbara Behrendt über Donner von René Polish im Deutschen Theater. Die Clubkultur, die ist seit den 1960er Jahren durchaus auch ein Thema, mit dem sich die Kunstfotografie befasst hat. Pop- und Underground-Fotografen, die auch Plattencover gestalteten, lichteten vor allem das Nachtleben ab. Inzwischen ist das alles historisch. Letztes Jahr, da gab es in Weil am Rhein eine Ausstellung zum Night Fever und den speziell dafür designten Räumen. Auch das Fotomuseum Winterthur veranstaltet jetzt eine Schau unter dem Titel Because the Night und spielt auf eine Liedzeile von Patti Smith an. Es geht um Orte, an denen sich Subkulturen bilden, Randfiguren ein Zuhause finden und geheime Identitäten ausgelebt werden können, so heißt das im Ankündigungstext. In 5 fotografischen Positionen wird das Clubleben verschiedener Länder gezeigt und Christian Gampert hat sich das angesehen.
Als die Rockmusikerin Patti Smith 1978 allen Liebenden dieser Welt eine Hymne schrieb, war das Nacht- und Clubleben als Schutzraum der Außenseiter schon weitgehend etabliert, jedenfalls in den USA und Westeuropa. Because the night belongs to lovers. Die AIDS-Epidemie riss dann verheerende Lücken in die Massen der Feiernden. Auch ständig fotografierte Künstlerikonen wie Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat starben an der Erkrankung. Die Ausstellung im Fotomuseum Winterthur verfolgt keinen systematischen oder historischen Ansatz. Sie will nicht noch einmal die Jugendkultur feiern oder Trauerarbeit für die AIDS-Opfer leisten. Sie präsentiert 5 relativ aktuelle Werkkomplexe aus 5 Ländern, die sich dem Thema sehr unterschiedlich nähern. Am überzeugendsten ist der Berliner Fotograf Tobias Ziloni, der 2016-17 in der Ukraine gelebt hat und sich ausgiebig in der Kiewer Underground-Szene aufhielt. Was sich hier nach 2013 in den Nachwehen der europafreundlichen Proteste auf dem Maidanplatz an Subkultur herausbildete, ist von Ziloni zwar in Farbe, aber sozusagen mit Grauschleier fotografiert. Zu Paaren und Gruppen gebündelte, von ihrem Gestus her aber zutiefst vereinsamte Jugendliche stehen da in Parks und Hauseingängen oder liegen in den Clubs. Die Armut führt hier Regie, die Kälte, die Verletzlichkeit. Ob Liebe oder sagen wir besser Körperlichkeit und Sex hier in der Queer- und Techno-Szene tatsächlich Befreiung bedeuten, ist zutiefst unsicher und wird von den Fotos im Grunde bestritten. Politischer Protest und sexuelle Freizügigkeit gehen hier keine auftrumpfend lebensbejahende Verbindung mehr ein wie 1968, sondern haben etwas bedrückend Melancholisches. Synonym dafür sind die Masken, die manche dieser Jugendlichen tragen. Sie verschleiern ihre Identität und sollen zugleich Schutz vor dem Tränengas bei Demonstrationen bieten. Völlig anders die Porträts des Schweizer Fotografen Georg Gatzers, der 2008 die Londoner Clubszene in Brixton erkundete. Neben einem emblematischen U-Bahn-Eingang sind Porträts quer durch die Ethnien gruppiert, selbstbewusste junge Leute, die Männer vom Ausdruck bekennende Machos, die Frauen beobachtender und vorsichtiger. Auch hier entsteht in der Nacht eine Gemeinschaft, die tagsüber wohl nicht möglich ist. Der südafrikanische Fotograf Thembinkosi Latshwayo dagegen bearbeitet und verfremdet seine von Straßenbrutalität und Alkohol kündenden Schwarz-Weiß-Bilder ins Abstrakte hinein. Auch wenn Latshwayo sich selbst einmal kopfüber in eine Toilettenschüssel hineinmontiert, hat man bei anderen Bildern den Eindruck, dass er das Gefühl des Ausgeliefertseins lieber verbergen würde. Eine reine Insiderarbeit ist das Video von Barbara Wagner und Benjamin de Burka über die brasilianische Musikmode Brega. Studio- und Schmink-Sessions erzählen relativ oberflächlich über den Identitätswandel eines Friseurs und einer Feuerwehrfrau zu hektisch agierenden Popsängern. Offenbar ein Zugeständnis ans Publikum. Schonungslos dann die belgische Fotografin Bieke de Porta mit ihrem konzeptuellen Ansatz. In einer Pariser Striptease-Bar lernt sie die polnische Tänzerin Agata kennen und begleitet sie ein Jahr lang mit der Kamera für eine lange, dunkle Serie. Die beiden liefern sich in der Tat einander aus. Es ist nicht nur der Blick der Kamera, der die Nackttänzerin auch privat verfolgt, wehrlos macht, zum begehrten Objekt erhebt. Es ist auch die Fotografin, die zunehmend ins Schwimmen gerät, unsicher wird, sich retten muss, wie die beigefügten Texte verraten. Trotz dieser verstörenden Collage, die vom Ansatz an die identitätspolitischen Arbeiten von Rineke Dijkstra erinnert, verlässt man die Ausstellung ein wenig enttäuscht und überhaupt nicht scharf auf die nächste Nacht. Wenigstens Wolfgang Tillmanns mit seinen Rave-Bildern hätte dabei sein können. Nur 5 Positionen. Man vermisst in Winterthur einfach zu viel.
Meint Christian Gampert über die Ausstellung »Because the Night«. Ungewohnt für einen Montag geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich erst einmal ums Kino.
Ja, der Name ist offensichtlich Programm. Cineworld, die mächtige britische Kinokette, will einen Wettbewerber schlucken, und zwar die kanadische Kinokette Cineplex. Dafür ist Cineworld wohl bereit, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro zu zahlen. Das Ziel der Briten, Cineworld, will sich auf dem US-amerikanischen Kinomarkt breit machen. Oder anders gesagt, Cineworld will der bislang führenden Kette AMC den Thronplatz in den USA streitig machen. Erst im Frühjahr 2018 hatte Cineworld einen anderen großen Wettbewerber aufgekauft. Die Kinowelt von Cineworld wird also größer und mächtiger. Die Macht, die die ungarische Regierung auf die Kulturszene ihres Landes ausübt, die wird auch immer größer. Wir haben in dieser Sendung über das neue ungarische Kulturgesetz bereits berichtet. Im Programm von Deutschland von Kultur kommentierte der ungarische Schriftsteller András Forgách die staatliche Kontrolle über Theater.
In Sprache, dieses neue Gesetz ist wirklich eine Sprache des Diktaturs. Im Leben, man spürt das nicht so direkt. Was ich heute sehe in Ungarn nach 8 Jahren Fidesz-Regierung, ist, dass im Theatersinne blühen fantastische Kreationen. Im gleichen Zeit natürlich die ideologische Umfeld, diese hysterische Verbalattacken und auch natürlich die materiellen Sorgen für unabhängigen kleinen Gruppen, die sind sehr stark.
Druck und Kreativität zugleich, das war der ungarische Schriftsteller András Forgách. Kein geringer als der Gertrud-Eisold-Ring geht an Sandra Hüller. Einer der wichtigsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum ist das. Verliehen wird er von der südhessischen Stadt Bensheim und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Sandra Hüller erhält den Eisold-Ring für ihren Hamlet am Schauspielhaus Bochum. Ihre Verstrickung in das Drama sei eine wahrhaftige, keine hergestellte. Und ihre Kunst bestehe genau darin, diese im landläufigen Sinne zu verweigern. Sandra Hüller wende keine Mittel an, ergreife keine Maßnahmen, sondern lasse sich gefangen nehmen, so die Jurybegründung. Der Künstler Ai Weiwei hatte sich vor einigen Monaten im Münchner Haus der Kunst als Kartenabreißer betätigt. Nicht aus Freundlichkeit, sondern als Protest gegen das geplante Outsourcen des Aufsichts- und Kassenpersonals. Heute melden Geschäftsführung und Betriebsrat des Hauses der Kunst in München, sie hätten sich auf eine zukunftsfähige und sozial verträgliche Lösung geeinigt. Ein Outsourcing sei nicht mehr nötig. Zudem würden alle Minijobs aufgelöst. Allerdings würden nicht mehr wie derzeit 43, sondern künftig nur noch 30 bis 34 Mitarbeiter beschäftigt. Der Arbeitskampf im Münchner Haus der Kunst, das ein teils staatlich, teils von einer Stiftung finanziertes Museum ist, schwelte seit dem Sommer.
Kultur heute geht damit zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Informationen am Abend, natürlich erstmal nach den Nachrichten. Ein Thema dort unter anderem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber auch Die Bund-Länder-Einigung beim Klimapaket wird doch Thema sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, empfehle Ihnen noch unsere DLF-App, da können Sie diese Sendung nachhören und auch vieles entdecken. Am Mikrofon war Michael Köhler.